Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradl sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Lavandal in der Artbox in Franschach St. Gertrud. 25.05.1930 in Franschach St. Gertrud. Tickets gibt's beim Gemeindeamt in St. Gertrud unter www.christophstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, den wir heute im Sitzen aufnehmen.
Warum sitzen wir heute?
Ja, wir machen heute eine Nachtschicht. Wir hängen schon ein bisschen her, deswegen sitzen wir heute ausnahmsweise. Es startet gerade jetzt, während unserer Aufnahme, das RAM, die ersten Rollen von der Rampe in Oceanside, am Oceanside Pier, unterm Oceanside Pier. Aber darum geht es heute gar nicht.
Wir werden über das Race Across America mindestens eine oder idealerweise zwei Episoden machen in den kommenden Ausgaben. Das ist einmal ein großes Versprechen. Heute geht es aber um ein anderes Rennen, weil wir nehmen jetzt zwar schon auf, haben einen langen Tag in den Beinen. Rauskommen wird diese Episode aber am 24. Juni und es ist der Tag, wo das Race Across the Alps in Nauders in Tirol startet.
Und genau deshalb haben wir uns gedacht, wir laden zwei Rekordsieger dieses Rennens zu uns ein und die werden uns ein bisschen was über sich selbst, über ihre Rekorde und übers Radler erzählen.
Einer von unseren beiden Gästen war besonders schnell und einer war besonders fleißig, so geht es einmal. Und ein bisschen werden wir die Spannung jetzt noch aufrechterhalten. Zum Race Across the Alps möchte ich aber noch kurz was Historisches sagen, nämlich es ist erstmals 2001 ausgetragen worden. Mittlerweile ist es ein echter Klassiker und ganz lustig ist, wie das Rennen so entstanden ist, nämlich der Franz Venier, Langstreckenradfahrer aus Tirol, der mittlerweile weniger aktiv ist, aber damals in den 90er und 2000er Jahren so richtig zu den ganz Großen gehört hat, der hat selbst ein Projekt ins Leben gerufen, gemeinsam mit Veranstaltern des Dreiländer-Giros hat er sich 11 Anstiege der Ors-Kategorie und 14.000 Höhenmeter rausgesucht in diesen drei Ländern und hat gesagt, er glaubt, dass er das unter 32 Stunden schaffen kann. Hat es dann geschafft, hat 27 Stunden gebraucht und ein Jahr drauf hat es dann erstmals dieses Race Across the Alps gegeben. Damals 40 Teilnehmer und ich glaube, das sind bis heute immer ähnlich viele. Ja, und wer ein bisschen mehr zum Race Across the Alps hören möchte, wir haben mit dem Lukas Kienreich schon eine Episode aufgenommen, das war die Staffel 6, Episode 12. Da gibt es viele Anekdoten schon zu dem Thema.
Und es ist zwar sehr nett, dass du da versuchst, die Suspense aufrechtzuerhalten, indem du noch nicht sagst, wer unsere zwei Gäste sind. Das heißt, du gibst mir also recht, dass niemand die Episodenbeschreibungen lesen wird und keiner wissen wird noch, wer unsere Gäste sind. Dass da viel vergebene Mühe, Liebesmühe drinsteckt in diesen Episodenbeschreibungen.
Ich glaube, die Texte werden schon gelesen, aber meistens nicht vorher. Vielleicht irgendwann, wenn man ein paar Monate später sich nochmal irgendein altes Thema raussucht oder so. Also ich lese mir immer gern die Texte durch, wenn ich selber Podcasts suche. Ich habe zumindest eine Freude, wenn wir einen coolen Text schreiben, hast, egal ob es liest oder nicht.
Du hast die Freude am Text schreiben und deswegen nehmen wir da das auch nicht und lassen die weiter Texte schreiben. So Schlimmeres passieren. Und bevor wir jetzt unsere Internetleitung nach Tirol, ist das ein Tal? Versuchen wir jetzt eine Internetleitung in ein Tal aufzubauen, aber es ist Tirol, das ist ziemlich sicher ein Tal.
In Tirol gibt es viele Täler, ja.
Oder nur Täler, die, sonst ist es nicht bewohnt, oder?
Berge und Täler, ja, aber in eines der Tiroler Täler werden wir jetzt bald die Internetleitung aufbauen. Aber davor stellen wir noch unseren Werbepartner von heute vor, nämlich Athletic Greens.
Wir sind ja beide inzwischen schon voll in der Routine drinnen, dieses Athletic Greens zu nehmen. Und das ist auch das Wichtigste, zusätzlich zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, sich eine Routine aufzubauen und in diese Routine AG1 von Athletic Greens einzubauen.
Wir beide nehmen es deswegen sehr gern, weil es die Nährstoffversorgung unterstützt, weil es mit 75 Vitaminen und Mineralstoffen dazu beitragen kann, dass man sein Immunsystem stärkt, dass man seine Regeneration verbessert, dass man auch dann noch konzentriert ist, wenn der Tag schon lang dauert, man um 9 am Abend im Studio sitzt und teilweise den Text schon fast vergisst.
Aber wenigstens sitzt. Und das Wichtigste, um eine Routine aufbauen zu können, zumindest für mich, ist, dass es einfach ist. Und Athletic Greens ist einfach. Einen Löffel in ein Gefäß mit Wasser auffüllen, schütteln, fertig. Und das dann in der Früh, also ich nehme es immer in der Früh vor dem Frühstück, trinken, fertig. Und da hat man eine Routine, auf der man aufbauen kann. Und wenn man es langfristig macht, zusammen mit einer ausgewogenen und gesunden Ernährung, kann man sich damit sehr viel Gutes tun.
AG1 ist vegan, laktosefrei, es ist kein Zucker zugesetzt, es ist aus echten Nahrungsmitteln hergestellt und es kann mit unserem Partnerangebot unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch bestellt werden. Es gibt mit unserem Angebot Goodies dazu, nämlich 5 Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass man keine Freude hat damit, gibt es auch 60 Tage Geld-Zurück-Garantie.
Die Internetleitung nach Vlies in Tirol steht und wir heißen unsere Gäste herzlich willkommen. Und was die noch nicht wissen, aber wir schon, es wird beginnen mit einer kleinen Lesung vom Straps.
Ich möchte mit einem Zitat aus der Tiroler Tageszeitung aus dem Sommer 2021 starten. Und zwar lese ich das jetzt vor. Nachdem er im Winter den Skikultbewerb Weißer Rausch in St. Anton für sich entschieden hatte, brillierte der Tiroler Dominik Schranz bei der 20. Auflage des Race Across the Alps mit Start und Ziel in Nauders. Nach 525 Kilometern, 14.000 Höhenmetern, 11 Alpenpässen in Österreich, Italien und der Schweiz überquerte er nach 20 Stunden und 3 Minuten die Ziellinie, exakt eine halbe Stunde vor dem zweitplatzierten Thomas Hoffmeister. Überglücklich und mit Freudentränen stemmte er sein Rad in die Höhe und wünschte sich eine Portion Pommes. Nach 20 Stunden Flüssignahrung brauche ich etwas Gescheites, grinste der Sieger zu seinem Coach Daniel Rubisäuer. Dieser selbst vierfacher Ratter-Sieger streute seinem Schützling Rosen. Sein Potenzial ist gigantisch. Seit einem Jahr arbeiten wir auf diesen Erfolg hin.
Und mit diesem Zitat herzlich willkommen bei Sitzfleisch, Dominik Schranz und Daniel Rubisäuer. Danke, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo und herzlichen Dank. Ja.
Es ist großartig, dass wir heute eine Vierersitzung haben und ihr euch beide Zeit nehmt. Echt fein. Und ich glaube, wir haben jetzt da schon einiges gehört über euch beide. Wie ihr zusammenarbeitet, was eure Hintergrundgeschichte ist. Leider haben wir uns ja noch nicht persönlich kennengelernt, aber Dominik, ich habe die zumindest schon gesehen. Ich war ja voriges Jahr am Berliner Pass oben zuschauen und habe mir halt überlegt, so wie werden die Zwischenzeiten sein, wann werden die schnellsten oben sein. Und wie ich dann aufgefahren bin, ich war damals gerade Trainingslager in St. Moritz, sind mir schon zwei Lichter entgegengekommen. Und das waren eben der Thomas Hoffmeister und du, ihr zwei wart so in Führung und ihr wart so schnell unterwegs, dass ich mich schon völlig in der Zeit verschätzt habe. Und ja, du hast dann mit dieser unglaublich schnellen Endzeit, das auch der Streckenrekord ist, das Rennen gewonnen. Und über das möchte man heute da reden. Und es wäre cool, wenn du ein bisschen was erzählst von dir. Also wie und wann du mit dem Radsport angefangen hast und wie du so eine Leistungsfähigkeit aufgebaut hast, dass du das Rad da in dieser famosen Zeit gewinnen hast können.
Und der Straps will wahrscheinlich wieder nur übers Radfahren rennen, aber ich möchte wissen, was es mit diesem weißen Rausch auf sich hat, weil das ist ja doch in Österreich sehr bekannt und sehr prestigeträchtig. Da muss man schon auch ein bisschen Skifahren können, um das zu gewinnen.
Ja, mit Radfahren halte ich meine Karriere eigentlich noch ziemlich in Grenzen. Ich fahre seit 2016 regelmäßig Rad und 2018 habe ich mir noch erstmal das Ziel gesetzt, das Radler einfach zu finishen und zu starten. Was mir damals schon recht gut gelungen ist. Und ja, seit einem Jahr arbeitet es mit Daniel zusammen, was wirklich gut funktioniert. Und jetzt haben wir halt am Ratter daran gearbeitet. Dass das halt rauskommt, habe ich mir selber nicht gedacht.
Also kurze Radsportkarriere bisher, aber offensichtlich schon eine sehr lange Sportkarriere. Also ich meine, du warst vorher Skifahrer. Also hast du schon Leistungssport betrieben?
Bah, Leistungssport habe ich so nicht betrieben. Ich war Fußball als Kind, ein bisschen Radl gefahren, ganz normal eigentlich. Aber jetzt nicht Extremsport und Leistungssport.
Der Daniel hat auch in dem Interview ganz kurz gesagt, dass du unglaubliches Potenzial hast. Hast du das gleich erkannt oder wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr zueinander gefunden?
Wir haben uns eigentlich 2018 beim Radler kennengelernt. Dort haben wir schon das erste Mal Tipps gegeben, auf was man aufpassen muss, auf was man schauen soll. Und mir haben gesagt, ich soll das genießen und da alles aufnehmen und einsaugen. Und das war eigentlich noch der ausschlaggebende Punkt. Dann waren wir öfter miteinander Radl fahren, dann haben wir unser Team gegründet. Und seitdem sind wir eigentlich viel miteinander unterwegs.
Es hilft vermutlich, dass ihr nicht weit voneinander entfernt wohnt, oder? Weil wir haben ja heute diese Vierersitzung auch so im Prinzip zustande gebracht, weil ihr euch getroffen habt. Inwiefern ist es hilfreich, dass ihr quasi so fast Nachbarn seid?
Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Wir wohnen eine Viertelstunde auseinander. Und da kann man schon mal miteinander Radl fahren gehen, wenn es eben reinpasst.
Daniel, jetzt haben wir dich noch nicht wirklich vorgestellt oder von dir noch nicht wirklich viel gehört. Du bist ja nicht nur Trainer, sondern ganz im Gegenteil. Du hast, wenn man sich deine Liste an Erfolgen durchliest, du bist Rekordsieger des Race Across the Alps. Du hast 4-mal das Rennen gewonnen und zwar 2012, 13, 14 und 18 und bist offensichtlich nicht nur einer, der selbst weiß, wie es geht, sondern auch seine Schützlinge gut trainiert und du kannst die in andere reinversetzen, anderen helfen, ihr Leistungspotenzial zu entfalten. Wie hat dich die Faszination des Race Across the Alps gepackt? Ist es einfach, weil das ein Rennen ist bei euch in der Gegend, weil es in Tirol einfach viele Berge gibt und auch viele Bergmarathons, wohingegen wir im Osten von Österreich verstärkt so flache Rennen haben oder Zeitfahren sehr gern machen. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich würde sagen, 4-mal Radler-Sieger stimmt. Das heißt, ich habe recht einen großen Vogel, würde ich behaupten. wie zum Radler gekommen bin, war eigentlich ein bisschen eigen und schräg. Mich haben 2010 zwei Athleten angeschrieben, ob ich sie auf dieses Event trainieren kann. Und ich habe zu der Zeit gar nicht gewusst, was das Radler ist, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und ich habe mir das dann angeschaut selber und ja, ich habe mich dann auch gar nicht drüber ausgesehen, die Leute zu trainieren, die zwei Athleten. Ich habe dann ganz ehrlich gesagt, du, ich weiß hinten und vorne nicht, wie das angehen soll. Ich habe keine Erfahrung mit dem Ganzen. Und die haben mir dann ein bisschen den Vogel in den Kopf gegeben, dass ich das eventuell selber mal angehe und versuche. Und ich wollte dann eigentlich 2011 das erste Mal starten, habe gesundheitlich dann das nicht auf die Reihe gebracht, habe da mehrere Probleme gehabt und habe nicht starten können und habe dann 2012, habe es das erste Mal versucht mit großem Respekt und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir nie gedacht, dass ich das finishen kann, vor allem, wo ich dann am Start gestanden bin und 5 Minuten davor habe ich mir gedacht, ja, wie soll das bitte gehen? Ich habe davor schon 2-3 lange Einheiten gemacht, so 8-9 Stunden, war komplett fertig. Ötztaler bin ich mehrmals davor gefahren und es war mehr als genug, aber ich wollte es einfach für mich mal probieren und das hat mich dann irgendwie gepackt, die Faszination. Es ist ein mega Erlebnis im Nachhinein und jeder, der nur ein bisschen dran denkt, sowas zu machen, kann ich das nur empfehlen und halt auch als Erlebnis angehen natürlich und nicht nur auf Druck und auf Leistung.
Ich kann das nur bestätigen, ich war selbst 3-mal beim Radsport dabei, 2005, 2006, 2007, also schon vor recht langer Zeit. Und das Erlebnis dort, die Landschaft, die man sieht, ist wirklich einzigartig. Die alpinen Passstraßen im Hochgebirge sind genial und auf jeden Fall mehr als wert, sich den Aufwand anzutun. Aber Daniel, du hast es jetzt nur so kurz erwähnt, dass du ein paar Mal in den Ötztaler mitgefahren bist. Da steht, 12 Mal bist du insgesamt gefahren und deine Bestzeit war 7 Stunden und 3 Minuten. Also das ist vielleicht für alle interessant, die den Ötzi kennen oder schon mal gefahren sind, dass man sich da ein bisschen ein Bild machen kann von jemandem, der Race Across the Alps gewinnt, was der ungefähr für Ötzi-Zeit schafft. Wie würdest du das beschreiben? Den Vergleich zwischen Ötztaler und Rather?
Das ist eine sehr spezielle oder gute Frage, weil ich habe selber schon einige Athleten mit einer sehr guten Ötztaler Zeit fürs Rather vorbereitet und trainiert und die haben das dann gar nicht so umsetzen können, weil ich sage einmal nach 8-9 Stunden ist der Hammer gekommen und dann war er aus und ja, vergleichen. Ich würde sagen, das Rater beginnt ab der ersten Ötztaler Runde. So, da geht's richtig ans Eingemachte und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ötztaler ist natürlich super Rennen mit sehr viel Starter, aber einfach, ich sage mal so, da stelle ich mich oben hin und weiß, ich schaffe die Runde. Aber beim Rater, ja, da stehe ich am Start und ich muss auch sagen, wenn ich heuer starten würde oder nächstes Jahr wieder, ich habe sicher das gleiche Niveau wie immer, habe die letzten Jahre schon und ich würde mir nicht trauen zu sagen, dass ich durchkomme, einfach so locker, lässig und das ist genau das, was aber für mich den Reiz Rater ausmacht, dort oben zu stehen, ein bisschen ins Ungewisse zu fahren. Man bereitet sich natürlich extrem gut vor, so gut wie es geht, macht jeder. Jeder hat seine eigene Art und Weise. Aber was dann unterm Strich rauskommt und ob ich dann das Stehvermögen habe, nach 10 Stunden noch drucken können und die Nacht durchzudrucken, das ist dann die große Challenge und für mich auch der große Reiz. Und ja, vielleicht gehe ich es ja nochmal an selber auch.
Dann darf man an der Stelle nur ergänzen, du bist 4-mal gefahren und hast 4-mal gewonnen. Also du hast eine Wahnsinnsquote, eine 100% Siegerquote, das ist schon bemerkenswert. Aber hast es, du würdest, also du persönlich, für dich und Dominik ist jetzt bei dir, war das wahrscheinlich ähnlich, oder? Habt ihr gesagt, wir fahren so schnell wie möglich und wenn es nicht geht, dann kommt man halt nicht ins Ziel? Oder gibt es schon die Möglichkeit im Hinterkopf, wenn es schlecht geht, wird man einfach langsam und fährt halt in 25 oder 30 Stunden mit einer schlechteren Zeit ins Ziel. Also ist der Finisher-Gedanke stark ausgeprägt, wenn es schlecht läuft, oder zählt im Prinzip eine Top-Leistung und wenn es nicht top geht, dann wird abgebrochen?
Ja, wie gesagt, für mich war 2018 war das ein Abenteuer. Ich bin da in Autos gestartet, neben Ruby und neben Robert. Und das war für mich einfach, ja, das war eine andere Liga. Da habe ich mich gar nicht gesehen und für mich war einfach, ich will es finishen. Wenn es perfekt läuft, nachher möchte ich zum Mittagessen wieder im Ziel sein, was ich noch ganz knapp geschafft habe. Beim zweiten Mal war das ganz anders. Da war es wirklich ein Wettkampf von Start bis ins Ziel.
Das heißt, du hast ja schon bei deiner zweiten Teilnahme große Ziele gesetzt, hast du dann gezielt darauf hintrainiert?
Nein, gezielt darauf hintrainiert, das war im Corona-Jahr, da war eigentlich schlechte Aussichten auf irgendwelche Bewerbe und wir haben uns da einfach Ziele gesucht, die was realisierbar sein, wo man sagt, ja okay, der Wettkampf könnte stattfinden. Und das Rater ist die Teilnehmeranzahl beschränkt, da haben wir gute Chance gehabt, dass der Wettkampf überhaupt ist. Und haben wir da schon aufs Rad dahin trainiert und gesagt, ja, da probieren wir unsere Top-Leistung abzuliefern.
Kurze Erklärung noch, du hast gesagt, du bist neben Ruby und neben Robert gestanden bei dem ersten Ratter. Der Robert, du meinst den Robert Petzold, der auch viermal insgesamt das Ratter gewonnen hat und einmal sogar ex aequo Daniel mit dir. Also ihr beide seid sozusagen die erfolgreichsten Athleten, die es beim Ratter bisher gegeben hat.
Ja genau, das war das Jahr, wo ich ex aequo gewonnen habe und ich bin auch Dritter geworden.
Wenn du so schnell bist, wenn du jetzt deine Zeit hast von 20 Stunden, 3 Minuten, da ist ja nicht wirklich Zeit, dass du Krisen erlebst, weil wenn du Krisen erlebst, würdest du die Zeit nicht ins Ziel bringen. Ist es wirklich so durchgehend gut gelaufen? Hast du quasi ohne Tiefpunkte das durchdrucken können oder hat es schon Phasen gegeben, wo es irgendwie ganz schlecht gegangen ist bei dir?
Nein, wirkliche Krisen, von denen kann man nicht reden bei der Zeit. Mir ist beim Gavia-Pass mal kurz nicht gut gegangen, aber es war eh schon der zweite Pass von 14. Und es ist gegen Schluss außen eigentlich immer besser gelaufen. Und durch das, dass ich bis Davos mit Thomas gefahren bin, war das eigentlich ein ständiges Hin und Her und wir haben uns gegenseitig so gepusht, dass da gar keine Zeit war für eine Krise.
Und was dann eine Attacke von dir, eine Tempoverschärfung oder war es eher Verschleiß beim Thomas, dass er das Tempo nicht mehr halten hat können, wo du dich dann quasi gegen Ende des Rennens dann absetzen hast können?
Boah, wir sind bis Davos miteinander gefahren und ich bin nach unten laut Plan ein bisschen schärfer reingefahren und dann habe ich gleich gemerkt, dass er nicht mitfahren kann und dann habe ich das probiert einfach durchzuziehen und dann ist sein Licht immer kleiner geworden, was mich natürlich sehr beflügelt hat. Ja, dann ist halt der Abstand immer größer geworden.
Du hast gesagt, laut Plan, also hast du wirklich so einen richtigen Matchplan gehabt und gewusst, wo du attackieren willst? Oder war das dann so aus der Situation heraus, dass du gesagt hast, das ist der Plan, jetzt attackiere ich?
Nein, Plan hat es eigentlich nicht gegeben. Der Daniel hat mir die Wattwerte gesagt, was ich fahren sollte. Und das hat sich aus dem Rennverlauf so ergeben.
Hast du da schon gewusst, das könnte sich ausgehen, oder hast du selber Angst gehabt vor dem Einbruch, wenn du doch das Tempo verschärfst? Oder warst du dir da deiner Sache schon recht sicher?
In Davos kann man sich der Sache noch nicht sicher sein. Da sind noch 5 Stunden Fahrzeit, da kann noch extrem viel passieren. Und Einbruch, das geht so schnell. Ich glaube, sicher war ich mir auch schon ein Ziel.
Du kennst das Rennen sehr gut. Du kennst wahrscheinlich auch alle Berge schon. Hast du jemals unterwegs mit dem Gedanken gespielt, den Streckenrekord zu brechen? Oder hast du das auch erst im Ziel gewusst?
Ja, das mit dem Streckenrekord war irgendwie schräg. Der Thomas hat zu mir gesagt, bei der Auffahrt vom Albula, ob ich ungefähr weiß, was für Zielzeit wir anpeilen. Und ich gesagt, nein, ich weiß, auf meinem Garmin, da stehen die Watt und ich weiß nicht mal, wie spät es ist. Und irgendwo in Malz hab ich noch gesagt, ja, tritt weiter, vielleicht schaffst du noch unter 20 Stunden. Und da habe ich aber immer noch nicht gewusst, dass das wirklich ernst ist. Oder ja, nein, im Ziel habe ich es noch erst richtig realisiert, was da eigentlich jetzt wirklich passiert ist.
Malz ist ja am Fuße vom Reschenpass, stimmt das?
Ja, das ist eine Stunde Fahrzeit.
Wie sehr hast du dich dann geärgert über die 3 Minuten, die da gefällt haben, für unter 20?
Ja, gar nicht im ersten Moment. Ich war einfach überglücklich und ich habe mir von mir selber nie gedacht, dass ich überhaupt so eine Leistung da erbringen kann. Der Daniel und der Robert, die waren für mich einfach andere Liga.
Ist das vielleicht etwas, wo du sagst, das ist hilfreich als Tipp für alle, die uns zuhören, dass man sich zum Beispiel unterwegs nicht mit den Zwischenzeiten zu viel beschäftigt und zu viel nachdenkt über mögliche Zielzeit, sondern einfach wirklich nur sich konzentriert auf den Körper, aufs Gefühl, quasi jetzt auf den Moment, dass man jetzt im Moment alles richtig macht, isst und trinkt und auf seine Wattwerte schaut und vielleicht auf den Puls und dann einfach schaut, was rauskommt. Weil es kann auch sein, dass man sich Druck auferlegt, wenn man immer die Zwischenzeiten im Hinterkopf hat.
Ja, da habe ich mir eigentlich gar nie Gedanken gemacht über Zwischenzeiten, weil, wie du sagst, wenn du mal hinter deiner Zielzeit bist, nachher wärst du nervös und es ist einfach von der Schweiz bis ins Ziel noch extrem weit und da kann man noch richtig einfahren, wenn man sich dann anfängt zu verkopfen mit irgendwelchen Zeiten. Also, wie ich das erste Mal gefahren bin, ich habe das genossen, ich bin meine Werte gefahren, ich habe gegessen, ich habe getrunken und was dabei rauskommt, kommt raus.
Jetzt wollen wir aber vom Coach auch hören, wie sehr wurmen dich diese 3 Minuten als Coach und siehst du da noch Verbesserungspotenzial, diese 3 Minuten wieder reinzuholen?
Ja, ich hätte mir heuer erwartet, dass er es macht unter 20 Stunden, aber leider muss der junge Mann die Schulbank drücken am Tag des Raters, eine Prüfung machen. Somit ist das obsolet für heuer, aber ja, ich glaube, wir werden nächstes Jahr Kampfansage machen unter 20 Stunden. Hoffe ich, dass er schafft. Der junge Mann neben mir und gewummt hat es mir eigentlich gar nicht. Ich war auch mega stolz, dass er das so umgesetzt hat. Ich muss auch sagen, ein bisschen, wenn man es von außen betrachtet, also wenn ich jetzt nicht sein Coach wäre, die ganzen Wattwerte so genau analysieren kann danach und ich hätte jetzt gehört da oben, ich weiß, der Robert und ich sind 2018 extrem viel zusammengefahren, haben zusammengearbeitet und haben das gut locker ins Ziel gebracht und dann hörst, da kommt einer, der fährt, ich weiß nicht, 1,5 Stunden, glaube ich, war schneller oder so, oder? So, ich weiß, es sind da Stunde 20, ich habe mich da auch nicht so mit der Zeit, aber halt einige schneller, dann hätte ich mir schon auch gefragt, was hat der gemacht, weil das geht ja irgendwie nicht. Schaust du die Zeiten so davor an, vom Ötztaler oder die anderen Rennen, aber ja, ich habe die Wattwerte analysiert und ich weiß, wieso und warum. Er hat einfach perfekte Verhältnisse gehabt, das soll jetzt gar nicht irgendwas schlecht machen oder irgendwas, aber ich will nur an Außenstehenden erklären, wie das möglich ist, dass man so eine mega Zeit hinhaut und hat er sich hundertprozentig verdient, muss noch erst einmal jemand nachmachen auch. Die Verhältnisse hat er gehabt und super, freut mich sehr und ja, vielleicht können wir ja nochmal gemeinsam das Thema Rater angehen und uns challengen. Und vielleicht ist ja auch der Christoph dabei. Und dann können wir zu dritt schauen, wer da der Schnellste ist. Aber ja, würde uns sicher freuen.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir es wirklich überlegt. Ich wollte in diesem Jahr noch Race Across Italy und rund um Niederösterreich auch beim Rater mich eventuell an den Start stellen. Das war so eine lose Planung. Aber dadurch ich jetzt dieses lange Unsupported-Rennen vor mir habe, über das wir in der nächsten Episode dann etwas mehr berichten werden, muss ich ein bisschen Training machen, ein spezielles, und mir ein paar Streckenabschnitte anschauen. Und das, ja, habe ich jetzt irgendwie als höher wichtiger eingeschätzt, als beim Radler mitzufahren, weil ich davon ausgegangen bin, für mich ist es Radler sicher nichts, wo ich ganz vorn sein kann, wenn Leute wie der Dominik oder du oder der Lukas Kienreich und so weiter mitfahren, Robert Müller, die wirklich sehr, sehr gute Bergfahrer sind. Da sehe ich mich vielleicht in den Top 5, wenn es gut läuft, aber sicher nicht ganz oben. Trotzdem würde es mich wieder mal reizen. Also in der Zukunft, vielleicht hat der Flo auch Lust.
Ja, das ist genau mein Rennen, glaube ich. Ja.
Wobei, wenn der Flo mitmacht, werden wahrscheinlich alle anderen sich abmelden, weil da ist dann... Stehen die Chancen schlecht für euch, die Roller.
Aber der Glocknerkönig, nein, nicht Glockner, Glocknerman, den glaube ich gibt's noch, oder? Gibt's den noch, weiß ich nicht, aber das wäre fair, oder? Ein Berg, ein kleines Hügel, oder? Und viel flach, dann könnte man da die Challenge angehen.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es mit Glocknerman weitergeht. Heuer findet er nicht statt und hoffentlich wird es ihn in Zukunft wieder geben, aber das wäre ein guter Kompromiss, ja, stimmt.
Weil dann wäre das Verhältnis recht fair. Ja, wir müssen halt den Gluckner dann so raufknallen, dass wir das, was wir im Flachen verlieren, ja, da irgendwie gut machen. Ja. Aber ja, wär fair.
Jetzt hast du gesagt, Daniel, dass du eben auch Coach bist oder beziehungsweise das sehr ausgiebig gemacht hast. Du hast gesagt, in Zukunft wirst du das aus Zeitgründen eher ein bisschen reduzieren. Aber wie war das für dich? Hast du dich selbst immer trainiert oder hast du auch einen Coach gehabt? Weil das ist ja, wie wir alle wissen, ganz schwierig, dass jemand, der weiß, wie gutes Training funktioniert und der sehr viel Wissen hat, dass er das nicht immer selbst umsetzen kann. Und es gibt halt andere, die sind perfekt im Umsetzen, können es aber nicht so gut weitergeben. Wie war das bei dir? Hast du von einem Trainer gelernt oder hast du dir deine Fitness quasi selbst antrainiert?
Ja, ich komme vom Langlaufsport. Ich war in Stams als Langläufer und bin dann danach auf Radsport umgesattelt. Und in dieser Zeit, wo ich in Stams war, habe ich natürlich einen Trainer gehabt. Und ja, ich muss sagen, in dieser Zeit wurde sehr, sehr viel falsch gemacht. Und ich bin dann auf Radsport umgestiegen und habe dann andere Trainingsmethoden kennengelernt. Ich habe auch in der Zeit Trainerausbildungen gemacht, alle möglichen, das mich dann auch berechtigt, dass ich das Trainer machen darf. Ich habe im medizinischen Bereich studiert und damit ist das Interesse gestiegen. Und ich habe dann, glaube ich, 2009 mit einem Kollegen gemeinsam das begonnen, Leute zu trainieren. Das war natürlich sehr spannend und man hat auch in die Rolle rein wachsen müssen und somit habe ich dann auch immer mehr das Gefühl für Leute entwickelt. Jeder tickt anders, jeder braucht was anders. Es gibt kein Geheimrezept. Wie wir schon vom Dominik davor gehört haben, bei ihm habe ich mental einiges machen müssen, so hintenrum, dass er sich nicht so sehr auf Zeiten fokussiert, dass er das komplett wegschaltet, gewisse Schwachstellen einfach ausblendet und an die Stärken arbeitet. Aber das habe ich auch lernen müssen mit den Jahren und auch selber an mir. Und ja, wie, was, warum? Ich habe viel rumprobiert bei mir selber. Wie könnte das gehen? Ist das dann auch bei den Athleten möglich? Es ist ein Lernprozess und was mir extrem wichtig ist, Wissen muss weitergegeben werden, Erfahrungen, damit werden auch andere Leute besser und das war mir eigentlich immer ein großes Anliegen und ja, ich will mit dem Trainergeschäft eigentlich ein bisschen rückschrauben. Es fällt mir nicht leicht, weil ich sage einmal, das Wissen gehört an die Leute, damit sie besser werden und auch die Erfahrungen sammeln und sehen, was möglich ist, weil ich sage einmal, wenn man ein gewisses Niveau hat, ist ein Rater für viele Leute möglich.
Vielleicht ganz kurz für die Nicht-Österreicherinnen da draußen. Wenn du sagst, du warst in Stams, dann ist es natürlich das Skigymnasium, wo die jungen Skiläuferinnen und Skiläufer trainiert werden und nebenbei zur Schule gehen können, nur für die Nicht-Österreicher da draußen. Also du hast recht jung schon dich sehr intensiv mit der Trainingslehre auseinandergesetzt.
Ja, ich bin, bevor ich nach Stams gekommen bin, habe ich eigentlich einen sehr, sehr guten Trainer gehabt. Das war eben, wann habe ich begonnen? Erste, zweite Klasse Hauptschule. Die ersten zwei Jahre habe ich einfach immer so spaßhalber trainiert. Dann hat man mein Talent ein bisschen bemerkt und dann habe ich eigentlich ein Jahr, bevor ich nach Stams gekommen bin, in der vierten Klasse Hauptschule, Mittelschule mittlerweile ist das ja, einen sehr guten Coach gehabt. Muss ich heute noch loben, wie der das so gemacht hat. Ist ziemlich meine Prinzipien, meine Lehre und dann bin ich halt nach Stams gekommen, ja, komplett anderes Training, viel Intensität, immer früh von gehabt meiner Meinung nach extrem viel falsch gemacht, für mich, für meinen Körper, kann für andere gut gewesen sein, aber für mich war es einfach genau nicht das, was ich brauche und das ist auch, es gibt keinen perfekten Trainer, glaube ich, das ist auch wichtig immer, weil die Leute sagen immer ganz gern, ja, der ist schlecht, der macht das nicht gut. Ja, für den einen Athleten mag das super sein und für einen anderen Athleten Katastrophe. Und das, glaube ich, ist auch, das macht auch einen guten Trainer aus, dass der das rausfindet. Weil in Dominik muss ich ganz anders handhaben wie Athlet XY. Und das Feingefühl muss man entwickeln. Man muss kommunizieren mit den Athleten. Der andere braucht mehr, der andere weniger und auf gewisse Punkte einfach eingehen. Ja.
Wie wichtig siehst du das Thema Ernährung? Und gerade jetzt beim Rata ist es ja so, dass man nicht immer konstantes Tempo fährt. Der Flo und ich haben gerade wieder über das Race Around Niederösterreich berichtet. Das ist eher flach, da kann man sehr lang gleichmäßig fahren, da hat man keine Leistungsspitzen drinnen. Und jetzt hat man beim Rata aber sehr, sehr viele Höhenmeter und steile, lange Anstiege. Das heißt, ob man will oder nicht, hat man ungleichmäßige Leistung. Und daher jetzt auch die Frage, welche Leistungszonen würdest du jetzt theoretisch empfehlen, dass man sich da zutraut, wenn man in das Rennen startet? Und wie ist es dann mit der Ernährung? Kann ich mich regelmäßig ernähren oder brauche ich da auch je nach Leistungszone unterschiedliche Ernährungsstrategie?
Ja, erstes Thema Einteilung. Da habe ich eine lustige Geschichte vielleicht noch. Ich habe mich 2010, wie schon vorher erwähnt, wollte ich zum ersten Mal beim Rata starten und ich glaube, der Tollinger Helle ist jeden bekannt. Der ist jetzt beim Bora Teamtrainer und ich habe ihn auch noch dazu mal, weil ich mehr Kontakt noch gehabt habe mit ihm, habe ich mal in Verbindung gesetzt und ihn um seinen Ratschlag gefragt bezüglich dem Rennen Einteilung und der Helle hat dann auch ganz klar gesagt, keine Erfahrung. Er kann das nicht abschätzen und er will da nicht irgendwie ins Blaue reinreden. Und ja, ich habe dann selber rumexperimentiert und mir meine Gedanken gemacht, habe selber ein Laktatgerät gehabt. Ich habe mir dann so gedacht, ja, was könnte möglich sein? Habe das im Training probiert und ich bin dann circa mit 3,5 Millimol Laktat bin ich das Ganze angegangen und habe das durchgezogen, ein oder zumal. Natürlich sinkt das Laktat dann mit der Zeit und ich habe zu der Zeit noch kein Watt gehabt, bin auch ins Blaue reingefahren mit dem Ganzen, bin halt schön nach Puls gefahren, aber bekanntlicherweise, ich würde sagen, nach 6-7 Stunden kannst oder sogar früher kannst du das Thema Puls vergessen. Das hat dann auf der Uhr nicht mehr passt und das der Druck stand immer und dann bin ich halt noch Gefühl gefahren. Irgendwann ist dann das Thema Watt kommen, 2-3 Jahre später. Und da habe ich dann auch selber ein bisschen rumexperimentiert, an mir selber zuerst. Und habe mir halt dann meine Watt ausgerechnet. Über einen FTP-Test bin ich gefahren. Habe mir dann so grob geschaut im oberen GR2-Tempobereich. Und habe mir da beim ersten Mal, wo ich das mit Watt angegangen bin, probiert, gewisse Prozent nach oben und nach unten hin auszurechnen, was möglich ist. Dass ich das einhalte und ich habe auch Auswertungen selbst von mir da und vom Chupi auch, von Dominik vom letzten Jahr und ich habe ihm das vorgegeben, ich habe da glaube ich, oder ziemlich sicher, beim Chupi waren es 5%, was ich ihm gegeben habe, also er hat davor, die Woche davor einen FTP-Test gefahren, hat dann den Wert XY gefahren, sagen wir 360, 370 Watt, dann habe ich ihn circa mit, was waren es, 300, 310 Watt, glaube ich, habe ihn fahren lassen und da plus minus 5% und das in den Bergen und im Flachen. Und beim Chupi weiß ich, er schafft es vom Kopf her. Das ist natürlich auch individuell, man muss da vorsichtig sein, je nach Athlet. Ich habe auch Leute, da muss ich den Range von den 5% höher ansetzen, aber beim Chupi kann ich es belegen und bei mir kann ich es belegen und bei anderen, das hat funktioniert. Aber du musst natürlich hinten raus ja, ein bisschen ein Schwein zu dir selber sein und du darfst nicht Milch geben, dass du jetzt sagst, ja, das musst du halt einhalten, aber das ist einmal das von den Zonen, was ich so weitergeben kann und aber da muss man schauen, wie das umsetzbar ist und ich habe auch mehrere Athleten, einige schon fürs Rata vorbereitet und ich, so wie ich es mit Chupi umgesetzt habe, das kann ich nicht mit jedem machen, aber der Chupi ist halt ein eigener Charakter, anderer Charakter und das ist halt wichtig dann, dass man auf das eingeht, ja. Und Thema Ernährung, ja, bin jetzt nicht ausgebildet, dass ich da zu viel sagen darf. Ich kann sagen, wie wir es machen oder wie ich es mache. Wir haben ziemlich, ich meine, da muss ich auch wieder ein bisschen revidieren, weil wenn ich auf meine ersten zwei Rata-Teilnahme hinblicke, habe ich das ganz anders gemacht, wie ich es heute mache. Aber mittlerweile haben wir schon so Carbo-Loading-Prinzip gemacht, also 2 Wochen von Rata sehr, sehr wenig Kohlenhydrate und dann die 3-4 Tage, je nach Typ, muss man auch ein bisschen schauen, extrem Carbo-Loading macht. Aber ja, das ist halt auch so ein Thema. Es schafft nicht jeder Athlet, dass er, das habe ich, das im Winter habe ich ich das bei den Radteilnehmern teste immer, dass sie mal ein paar Tage ohne Kohlenhydrate trainieren. Das schafft nicht jeder. Es ist nicht jedermanns Sache. Es reagiert nicht jeder gleich. Und das ist halt auch, da gibt es auch ein paar Rezepte so bezüglich dem. Und während dem Rennen, ich glaube, Christoph, du schwörst ja aufs Endspurt, was ich so mitbekommen habe. Bei mir war das anno dazu mal so, dass ich 2010 Gott sei Dank nicht starten können habe. Dann war im Winter 2011 ein Vortrag von Winfos und die haben dann lustigerweise gesagt, ja, sie trainieren da wie hat der Schweizer geheißen, ich weiß nicht mehr, so Langstreckenfahrer, hat der Race Across America, glaube ich, auch gewonnen. Du warst es sicher, Christoph.
Das kann wahrscheinlich nur der Dani Wiss sein.
Genau. Dass der das Winfos-Gel fährt und der nimmt stündlich so ein Gel und der fährt es mit dem durch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so ein Blödsinn, das kann nie gehen. Ich habe die Bauerpaar-Gels auch nicht zusammen gekannt und ja. Dann hat mir mein Sponsor ein oder andere Mal das mit Winfos eingefädelt, dass ich unterstützt wäre von ihnen fürs Radar und ja, war sehr skeptisch, dass das geht und habe mir 3 Pizzen mit Gummibärlen und Ketchup mitgenommen für die Strecke Radar bei meiner ersten Teilnahme und habe dann wirklich stündlich so ein Gel genommen und es hat tadellos funktioniert. Also ja, ich habe stündlich ein Winfos-Gel genommen, das Getränk von Winfos und ja, habe es durchgezogen und habe mittlerweile, schwöre ich auf das, ich habe das auch meinen ganzen Athleten, die ich aufs Radar vorbereitet, Ötztal etc., Salzkammer gut drauf, das Gel empfohlen und sehr verträglich und wir schwören, so wie du aufs Endspurt schwörst, schwören wir auf das Winfos-Gel.
Ja, muss man auch mögen und muss man auch üben im Training vor allem, weil es geht auch nicht so leicht, Obi, vor allem, wenn man sehr viele in sehr kurzer Zeit zu sich nehmen muss. Also so geht es zumindest mir damit. Was anderes, der Dominik hat vorher, wie du gesagt hast, in den letzten Stunden muss man ein bisschen sich selbst quälen, um das zu paraphrasieren, was du gesagt hast, so lächelnd genickt. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie war das für dich in den letzten Stunden, die Watt noch zu fahren?
Und da muss ich noch kurz dazwischen grätschen. Dominik, du bist der Chubby. Und das haben wir noch gar nicht aufgeklärt. Also du hast einen Spitznamen, der nicht ganz so selbsterklärend ist. Für alle, die es noch nicht ganz verstanden haben. Auch dein Instagram-Profil heißt so, weil wie ich dann voriges Jahr beim Race Across the Alps zugeschaut habe, habe ich mir gedacht, aha, wer ist das? Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass du der Chubby bist.
Ja, das war, ist eigentlich ein Erbe. Den habe ich von meinem Papa übernommen und ist mir geblieben. Bei den Wattwerten, da war ich auch sehr skeptisch, weil ich bin im Training natürlich das probiert und gefahren und ja, dann habe ich mir schon gedacht, boah, ob das gut gehen kann, das ist schon schnell. Aber ich habe ihm Daniel auch vertraut, ich habe mir gedacht, ja, der hat das 4-mal gewonnen, da wird mir aber keinen Scheiß erzählen und probier das, schlimmer wie in die Hosen gehen, kann es ja nicht. Beim ersten Mal bin ich das genussvoll angegangen, sage ich mal. Da bin ich da die Runde gefahren, war nie so am Punkt, dass ich sage, wow, das war jetzt richtig grausam. Das hat richtig Spaß gemacht. Und beim zweiten Mal, wie der Daniel schon sagt, du musst da halt in Arsch treten und das ist kein Spaß. Du musst auf dein Garmin schauen und denken, ja, Druck und fahr das jetzt. Das hat er gesagt, das geht und dann geht das so. Und irgendwie hat das halt noch funktioniert bis zum Schluss.
Da ist, glaube ich, Vertrauensbasis ganz wichtig, oder? Weil wenn jetzt irgendjemand dir den gleichen Tipp geben würde, wirst du wahrscheinlich sagen, hey, du kannst für einen anderen diesen Schmäh erzählen. Aber wenn dein Trainer das erzählt, dem du vertraust, auch wenn es im ersten Moment vielleicht krass klingt, weißt du, dass er keinen Blödsinn sagt. Das ist, glaube ich, echt das, was man immer wieder betonen muss. Daniel, so wie du gesagt hast, du musst mit jedem Athleten anders umgehen, ist, glaube ich, die Vertrauensbasis ganz wichtig von beiden Seiten.
Ja, das ist das Wichtigste. Wenn da das Vertrauen nicht stimmt, nachher funktioniert so ein Projekt auch nicht. Weil wenn ich meinen Trainer nicht vertraue, wem soll ich noch vertrauen? Das ist ja für ihn auch Bestätigung, wenn es bei mir gut hinhaut, dann hat er seine Arbeit auch gut gemacht. Er will ja auch nicht dann ein Athlet ins Versagen stürzen. Er weiß ja, was das heißt, das Ratter.
Ich möchte jetzt mal kurz nachfragen wegen den Zonen von der FDP, die Wattwerte, weil ich glaube, das ist heute schon sehr etabliert. Viele beschäftigen sich mit ihren eigenen Wattwerten und der FDP-Schwelle zum Beispiel. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf mitgerechnet habe, hast du dich da so bei circa 80% bewegt, vielleicht sogar etwas drüber in den Anstiegen. Stimmt das? Und wie lange glaubst du, oder Daniel, vielleicht du, könnte das aufrechterhalten werden? Weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, zum Beispiel 24 Stunden Weltrekord letztes Jahr, da bin ich so im Bereich 70-75% gefahren, aber das wird wirklich konstant durch, also ohne Bergabfahrten zwischendurch oder ohne halt Leistungsspitzen.
Ich würde es jetzt einmal so begründen, dass der Chuppi da höher fahren können hat. Er hatte die Abfahrten beim Race Across the Alps drin. Du, wie du so sagst, du fährst ja 24 Stunden durch. Dann ist das für mich plausibel, dass das gewissen Prozentansatz tiefer fährst. Der Chuppi kann sich ja dann, oder wir Radteilnehmer, muss ja sagen, nicht nur der Chuppi, können uns ja dann in den Abfahrten erholen. Aber es ist eine individuelle Geschichte. Also du kannst die ja auch hinten raus noch richtig quälen, was wir ja wissen. Und ich habe da schon unterschiedliche Athleten gehabt. Wie gesagt, die geben noch 8-9 Stunden Milch. Das muss man natürlich auch erst einmal herausfinden und erfahren, wie da jeder tickt, wie es bei jedem funktioniert. Und ja, die Prozent, was ich in Chuppi rumschicke, traue ich mir nicht, jeden Athleten so hoch zu fahren. Also das ist wirklich ein bisschen individuelle Geschichte, wie sehr kann sich einer quälen. Ich schaue dann auch immer, dass ich in der Nacht einmal telefoniere mit die Betreuer oder mit den Athleten selber. Wie schaut es aus, wie läuft es? Und da muss man natürlich drauf eingehen. Wie gesagt, jeder ist anders und jeder sieht es anders und es ist auch nicht jeder Tag gleich. Also muss man auch aufpassen, ja, weil ich habe schon Feedback bekommen beim Chuppi recht früh. Das will ja immer bei den Athleten, dass ich mal noch 1-2 Stunden, wie schaut es aus, dass man dann weiß. Ja. Und der Chuppi ist eher einer, der, ja, den muss man ihn austreten. Das ist so, das weiß er selber mittlerweile auch. Und man kann ihn da schon aus der Reserve locken. Er ist einfach gestrickt, aber man muss wissen, wo man ihn, an welcher Stelle man ihn tritt, würde ich sagen, ja.
Du hast jetzt die Kommunikation mit den Betreuern angesprochen. Das ist in unserer ersten Ratte-Episode so nur nebensächlich behandelt worden, ein bisschen stiefmütterlich. Aber es ist doch ein sehr langes Rennen schon. Wie wichtig sind die Betreuer beim Ratter?
Ohne die richtigen Personen mitzuhaben oder falsche Personen. Ich habe auch von einigen Leuten schon gehört, die reden mittlerweile nicht mehr miteinander, weil sie sich während dem Rennen erstritten haben, auch mit den Athleten. Und ich muss ja selber sagen, man ist sehr verletzlich im Rennen. Also ich habe zu meiner Frau, ein oder andere Mal war es noch Freundin beim zweiten Ratter, glaube ich, war das, ja, wo sie mit als Betreuerin war, ein paar nicht so nette Worte zu ihr gesagt. Und ja, man ist ja anderer Mensch, es sind ja eigene Erfahrungen und ja, dass man da einfach Person XY mitnimmt, würde ich auf keinen Fall empfehlen und man muss auf jeden Fall mal jemanden dabei haben, der radmäßig was drauf hat, der sich kleidungstechnisch ein bisschen interessiert, weiß, wie, was und vor allem auf Athleten eingehen kann. Wie dick der, was braucht der? Und das ist ein bisschen eine Challenge und ich würde das auf keinen Fall unterschätzen. Sehr hohe Bedeutung und sehr wichtig und auch die Vorbereitung. Das ist eigentlich, wenn ich nochmal Rad fahre, das, was mich eigentlich graust. Das Training und alles, das mache ich gern. Ich muss auch nicht viel mehr für das aufwenden wie sonst, aber die Vorbereitung davor. Ja, ich habe Kinder, jetzt bald einmal 4 Kinder und einen Vollzeitjob. Dann ist das, glaube ich, ja, so eine Woche, 2 Wochen vorbereiten, Stress davor habe ich alles, funktioniert alles, das unterschätzt man, glaube ich, sehr. Und das ist eigentlich, wenn ich Rat davor, das, wo ich am meisten wo Respekt davor habe. Und ja, und da braucht man ein gutes Team, das einen supportet und hilft.
Sehr, sehr wichtiger Tipp, weil wir haben das schon angesprochen mit Robert Müller. Das Ratter ist gerade so an der Grenze zwischen gerade noch Radmarathon oder schon Ultrarennen irgendwie genauso dazwischen und da prallen dann halt so die Welten aufeinander aus der Radmarathon-Szene und aus der Ultraszene. Und wenn man da vom Radmarathon kommt, darf man das auf keinen Fall vernachlässigen, wie wichtig das Team ist.
Und du hast jetzt gerade gesagt, die Vorbereitung ist jetzt sehr wichtig. Ich glaube, die Vorbereitung mit dem Team, dass jeder weiß, was sein Job ist, was zu tun ist, wer welche Aufgaben übernimmt. Und ja, auch die Nachbereitung. Jetzt hast du gesagt, damals mit einer Freundin sind ein paar unnette Worte gefallen. Jetzt hast du gesagt, mittlerweile ist deine Frau und ihr habt 3 oder bald 4 Kinder. Also ich denke, ihr habt diese Geschichte damals gut nachbesprochen, weil sonst hätte sich das vielleicht anders entwickelt. Also ich möchte nur sagen, wenn Sachen passieren, dass man sie unter dem Rennen auf die Nerven geht, man kann nachher oder sollte nachher alles wieder besprechen, weil in den Emotionen werden oft Dinge gesagt, die man nicht so meint.
Ja, wir haben, glaube ich, gar nicht mehr großartig drüber gesprochen. Schwamm drüber, das war recht einfach gehandhabt, Gott sei Dank, von meiner Frau, muss ich sagen, weil da kannst du mir sicher ein bisschen was nachtragen. Aber was ich noch ergänzen will, mich hat das jetzt ein bisschen erinnert an meinen ersten Rater, wo ich oben gestanden bin, weil wir waren recht unvorbereitet. Also, wie schon erwähnt, ich bin da aus der Marathon-Szene gekommen, aus Straßenrennen davor, das längste war Ötztaler, und dann sind wir mal hochgefahren, im Bus nichts befestigt, wichtig war mir viele Felgen mit haben, falls ich einen Platten habe, ja, Wasser, nichts großartig, die Kleidung einfach reinkaut, und dann sind wir da zu dem Briefing gekommen und die Busse waren alle beklebt und alles befestigt drin, hochprofessionell, und wir haben alles einfach drin irgendwie rumliegen gehabt und total unvorbereitet und haben mir schon gedacht, was sind denn das alles für schräge Vögel da? Und ja, dann sind wir so ins Rennen gestartet und dann war ganz lustig, ja, hinten runter vom Stilserjoch hat sich das Betreuerteam schon aufgeregt, ja, es fliegt alles rum, was soll man machen, und hin und her war mal der erste Fehler, dann ist uns das Cola ausgegangen, das Wasser ist uns ausgegangen, ja, nicht großartig nachdacht über das Ganze und zum Schluss wäre uns noch fast der Bus eingegangen und ja, wir waren ein junges Team, unvorbereitet, ja, nicht großartig Gedanken gemacht, muss dann eh wundern, dass wir so stark gefahren sein. Ich muss auch sagen, ich hätte in dem Jahr locker den Streckenrekord vom Reto Schoch geschaffen, aber wir haben hinten rauf, vom Miles rauf, mehrmals stehen lassen, Foto gemacht, rumgeblödelt und im Ziel hat es dann geheißen, glaube ich, 4 Minuten hinter dem Streckenrekord, aber ja, war mir eigentlich alles egal, dem traue ich ja überhaupt nicht nach. Es war ein super Erlebnis, aber ja, man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen, wie bereite ich mich auf sowas vor und nicht einfach, ja, beim Marathon bekomme ich ein paar Flaschen und so gehe ich das Rad auch an. Das spielt sich nicht.
Ich bei meinem ersten Rad hat es auch so erlebt, dass im Auto einiges schiefgegangen ist, beziehungsweise auch bei anderen Autos. Ich weiß noch, wir sind da den Mortirolo raufgefahren, also das ist ja der steilste und für mich persönlich der schwierigste Anstieg. Und da war ich halt irgendwo im Mittelfeld unterwegs und vor mir, hinter mir recht viel Radlfahrer und recht viel Begleitautos irgendwie. Und es hat so dermaßen noch verbrannte Kupplungen gestunken. Also da waren wirklich alle Autos völlig am Limit. Weil du gesagt hast, ihr habt das Auto fast kaputt gemacht. Ich glaube, das ist für Bremsen, für Kupplungen echt eine ordentliche Herausforderung. Mittlerweile gibt es einige Automatikversionen. Das ist in dem Fall, glaube ich, gar nicht so blöd, um das Auto heil ins Ziel zu bringen. Auch. Andere Frage noch bezüglich Betreuerteam und Technik. Verwendet ihr Funk oder ist es in dem Fall nicht nötig, weil man bergauf nebenher fahren kann und aus dem Auto sprechen kann und bergab ist es eh zu schnell, da wird man nicht viel reden, weil bei langen, flachen Rennen ist der Funk, finde ich, schon sehr, sehr wichtig und hilfreich.
Also, ich glaube, wir sind einfach gestrickte Tiroler, machen das nur als Hobby. Es funktioniert für uns alles so total easy. Ich glaube, allzu viel braucht man nicht. Auch meine Athleten, die ich zuvor trainiert habe, also für mich wäre ein Funk überhaupt nicht notwendig. Mir ist wichtig, meine Musik mithaben. Mit dieser Musik bekomme ich mir meine Glaskugel rein in meine eigene Welt. Die richtigen Lieder dabei und ab geht die Post. Und ich will eigentlich gar nicht zu viel hören von den Betreuern. Ich will den Moment genießen und ja, glaube, ist beim Chuppi erfahrungsgemäß weiß ich auch, wir brauchen nicht viel. Einmal eine Flasche, einmal eine Jacke und durchziehen, das so schnell wie möglich. Aber auch genießen gehört dazu.
Also, wie Daniel sagt, ich habe mit meinem Betreuer bergauf geredet und bergab kannst du sowieso nicht mit ihnen reden, da ist sowieso zu gefährlich und schnell. Beim Radler, finde ich, ist ein Funk nicht notwendig. Nein.
Ist vielleicht auch eines der reizvollen Dinge, dass dieses Rennen etwas simpler vielleicht auch von den technischen Anforderungen ist. Also ich habe jetzt bewusst simpel gesagt und nicht einfach, weil es ist natürlich ein brutal hartes und schweres Rennen, aber man braucht vielleicht nicht so viel technischen Schnickschnack wie teilweise bei anderen Rennen. Man braucht nicht einen Zeitvorrat zum Wechseln, man braucht keine Zeitvorscheibe, man braucht keine Zeitvorhöhen, obwohl ich muss sagen, wie letztes Jahr in der Schweiz trainieren war und bin den Berliner Pass im Training raufgefahren. Das erste, was ich gesehen habe, war jemand auf dem Triathlonrad mit Zeitvorscheibe, Zeitvorhelm am Berliner auf. Das hat mich sehr, sehr irritiert, aber hat sich, glaube ich, noch nicht durchgesetzt. Wird beim Radler selten verwendet, sowas?
Nein, ich glaube, beim Radler, was das Technische anbelangt, du brauchst vielleicht ein Ersatzradl. Das habe ich sehr benötigt. 2018 hat es mir in den ersten Abfahrtlauf gestellt. Aber viel mehr Ersatzlaufräder. Aber sonst ist das ziemlich simpel. Ja, es geht eh noch bergauf und bergunter.
Vielleicht dazu noch ganz kurz ein Straps sein Lieblingsthema, weil es brennt ihm unter die Fingernägel. Aber die Frage, ob Felgen oder Scheibenbremsen, hat sich, glaube ich, inzwischen. Ich glaube, der Markt hat das geregelt. Es gibt keine Felgenbremsen mehr, Straps, du musst dich damit abfinden.
Also ich fahre... Ja,
ich würde sagen, gerade beim Radler geht es ja so viel ums Gewicht. Was sagst du, Dominik?
Ich bin das Radl gefahren, was ich gehabt habe und deshalb Felgenbremsen. Und ich weiß, dass der Daniel genau das Gleiche fährt und mit dem viermal der Fahrstuhl gewonnen hat. Also am Radl, glaube ich, fällt es nicht. Das hat noch keiner mit Disc gewonnen. Werden wir schauen, ob es das Jahr Premierensieger gibt.
Ich glaube, der Robert Petzold hat es einmal sehr auf die Spitze getrieben, gell? Er und seine Teamkollegen mit dem Gewichtsoptimieren und super leichten Rädern. Habt ihr da auch was mitbekommen in der Hinsicht?
Bats Racing Team und auch der Robert, eine coole Truppe immer, bringen Stimmung rein. Sind mittlerweile, glaube ich, ein Part vom Rater, gehören dazu. Ich glaube, sie haben heuer wieder einen Starter. Der Robert selber fährt nicht, was ich mal gehört habe. Und der Hofmeister auch nicht da. Aber die fighten natürlich um jedes Gramm. Und noch spannender finde ich ihre Ernährungsweise. Die haben diese, wie heißt das, Schweineplempe, heißt es, selbst ernannt. Sie haben da einen Ernährungswissenschaftler, glaube ich, dabei. Oder einen Chemiker, ich weiß nicht, was das ist. Und der hat diese Schweineplempe zusammengestellt. Und ja, wo ich 2018 in Genuss gekommen bin, fast das ganze Rennen mit dem Bats Racing Team und mit dem Robert gemeinsam zu bestreiten. Ja, der Robert hat sich dann irgendwann einmal so seine Schweineplempe reingehaut und den hat es wirklich die Speibe raufgedrückt und das habe ich nicht verstanden. Ich habe immer genüsslich mein Gel reingezogen und er hat sich halt drei oder viermal fast übergeben müssen mit diesem hochkalorischen, selbst erfundenen Schweineplempe Gsöff oder was auch immer das ist, aber ja, es ist ihr Geheimrezept, ich finde es super, jeder hat so seinen eigenen Weg und ja, ich habe es auf jeden Fall genießen können, wie der Robert da immer fast am Sterben war am Rad und ja, ich habe eine Cola getrunken und ein Gel zu mir genommen und bin weitergefahren, ja, aber war immer spannend und ja, einfach ja, gehört dazu zum Radler. Für mich.
Ich habe das immer mitverfolgt über Social Media und habe mir auch immer gedacht, Robert Petzold, ein begnadeter Radlfahrer, wo man mitkriegt, das ganze Jahr wird da gefeilt um jedes Gramm und an der perfekten Form. Und jedes Jahr beschreibt er, wie er sein Spezialgetränk selbst mischt und jedes Mal muss er kotzen. Und ich habe mir gedacht, okay, anscheinend ist das für ihn aber so eingeplant. Also ich glaube, das war klar. Er fährt ein paar Stunden damit an seinem Leistungslimit, dann kotzt er, dann fährt er weiter. Das ist völlig normal bei ihm.
Ja, ich glaube, das ist seine Raterphilosophie. Das gehört viel zum Rater einfach dazu. Wie kann man das beschreiben? Ja, weiß jetzt auch nicht, aber für ihn ist es halt einfach so, gehört der Rater für ihn, dass man sich übergeben muss. Und ja, ich sage einmal, selbst schuld, Robert.
Zum Gewichtthema. Wir fahren beide ziemlich oder genauso identisch Rad, der Daniel und ich. Das ist leicht, aber trotzdem noch so stabil, dass man vernünftig damit runterfahren kann. Wobei die Betts Racing Truppe wirklich am Rad so rumfeilt und rum, dass die halt mit ultraleichten Bikes starten. Was nicht, ich glaube, da ist unter 5,5 Kilo oder was. Also richtig leicht. Und lustigerweise habe ich Thomas bei der Auffahrt Gavia ziehen lassen müssen. Und im Flachen unten habe ich ihn wieder getroffen. Und dann habe ich gehört, dass er bei der Abfahrt von Gavia aufs Mountainbike gewechselt ist. Weiß auch nicht warum.
Aber jetzt zum Gewicht habe ich noch eine Frage. Chuppi, wenn du es sagen möchtest, ungefähr dein Körpergewicht, weil es geht natürlich auch um das, weil wenn ich jetzt deine Wattwerte höre, denke ich mir, ja, das kann ich auch fahren, aber ich habe natürlich wesentlich mehr Gewicht wie du. Und mir würde es halt wirklich interessieren, wie leicht du circa bist.
Ja, so leicht bin ich leider auch nicht. Ich bin beim Rad damit exakt 70 Kilo gestartet.
Ja, Flo, da kommen wir beide nicht hin.
Nein, nicht ganz, leider.
Darf ich da noch was dazu sagen dann, bitte?
Sicher.
Thema Gewicht, ja. Wie schon erwähnt, glaube ich, bin 12-mal, 13, 14-mal letztes Jahr gefahren. Ich weiß es gar nicht genau, wie oft, aber das ist jetzt, spielt jetzt keine Rolle. Aber 2019, wo mein letzter Ötztaler war, da ist es mir eigentlich einen Monat davor nicht gut gegangen. Und ich habe komischerweise recht viel an Gewicht zugenommen und habe auch Motivation verloren und ich habe dann sage und schreibe, ich glaube 82 oder 83 Kilo gehabt beim Ötztaler. Ich bin jetzt wieder einiges leichter, aber ich habe wirklich ja, 82 oder 83 Kilo gehabt und bin auch mit diesem Gewicht 7 Stunden 3 beim Ötztaler gefahren und ja, ich würde jetzt dem gar nicht so, mittlerweile ist mir gar nicht mehr so wichtig, also ich bin schon länger nicht mehr auf der Waage gestanden, bin am Wochenende Super Giro Dolomiti gefahren und habe ein gutes Ergebnis abliefern können, Gewicht uninteressant und ich würde jetzt da gar nicht mehr so viel Wert drauf legen, weil mir das beim Ötztaler, ich war mega schockiert am Vortag, wo ich auf der Waage gestanden bin, habe ich gedacht, da brauche ich gar nicht reinfahren nach Sölden, weil das macht ja gar keinen Sinn. Und dann habe ich wirklich eine mega Leistung abrufen können. Vielleicht war aber der Vorteil, dass mein Wattkurbel an dem Tag nicht gegangen ist. Und ich war halt sehr uneingenommen und bin einfach gefahren. Aber ja, geht nicht immer ums Gewicht, glaube ich. Ja. Natürlich spielt es eine Rolle, braucht man, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Wir haben, glaube ich, alle Physik in der Schule gehabt, Gravitation etc. Aber ja, es spielen andere Faktoren auch noch ein bisschen mit.
Ja, Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit hängt halt einfach schon auch mit dem Gewicht zusammen. Ich habe das immer gemerkt, ich habe auch Phasen gehabt, wo ich einfach unzufrieden war mit meinen 79 bis 80 Kilo und mich mit aller Gewalt um ein paar Kilo erleichtern wollte, aber dann fällt die Leistung ab, dann hat man öfters schlechte Tage, dann kann man sich öfters mal verkühlen oder es ist vom Immunsystem her vielleicht anfälliger. Also es hat alles seinen Preis. Man kann vielleicht vereinzelt Top-Leistungen abrufen, aber übers Jahr hinweg stabil zu bleiben, gesund zu bleiben, ist meine Philosophie, geht nur über ja, gesundes Gewicht. Und ich mache das auch so wie du. Ich stelle mich selbst nie auf die Waage, weil das ist nicht erfreulich. Aber ich zwicke mir immer so in den Bauch und wenn die Speckfalte wächst, dann weiß ich, ich muss was tun und wenn da nicht viel drauf ist, dann passt es und dann ist völlig wurscht, ob es 78 oder 80 Kilo sind.
Daniel, du hast vorher gesagt, du wärst eigentlich schon wieder in Ratterform oder zumindest in sehr guter Form, aber das war jetzt die letzten Jahre nicht immer so.
Wir möchten jetzt ein Thema quasi kurz ansprechen, wo wir vorher wirklich, das hast du mir, wie wir uns zusammen telefoniert haben, erzählt. Und du hast gesagt, du möchtest das einfach auch kurz erwähnen, dass es eben dir in den letzten Jahren nicht so richtig gut gegangen ist und vielleicht Menschen, die was Ähnliches durchmachen, sie ja von dem her inspirieren lassen kann, wie du damit umgegangen bist.
Ja, zuerst möchte ich, ich war auch immer in Raterform, muss ich sagen, wo der Rater stattgefunden hat, außer letztes Jahr. Aber die Jahre zuvor hätte ich immer starten können, nur war der Aufwand und der Reiz irgendwie nicht mehr da. Aber wie schon erwähnt, ja, ich habe letztes Jahr im Februar eine nicht so tolle Diagnose erhalten. Ich habe eine Krebsdiagnose erhalten. Ich habe Schilddrüsenkarzinom und im Gehirn haben sie zuerst vermutet, dass Metastasen sind und die erste Diagnose war, dass ich noch maximum ein halbes Jahr zu leben habe. Das war natürlich ja, ein extremer Schock. Zwei Kids zu Hause und ja, ich habe dann 2 Wochen noch warten müssen auf die Diagnose, wie das im Gehirn ausschaut. Da wissen sie bis heute nicht genau, was dort ist. Meine Schilddrüse ist mittlerweile heraus. Ich habe 2x Radio-Iodtherapie hinter mir. Das hat mich natürlich einiges an Kraft und Substanz gekostet. Aber ich habe die letzte Therapie, glaube ich, habe ich im Oktober letztes Jahr gehabt. Und ich habe mir dann einfach gesagt, ja, ich will meinen Sport weiterhin machen. Ich fange jetzt einmal an mit lockerem Training. Habe dann ja wieder recht, ich habe fast ja, über 90 Kilo gehabt und habe mich dann eigentlich locker wieder zurückgekämpft, bin regelmäßig meine Skitouren gegangen und ja, bin mittlerweile wieder topfit, bin am Wochenende beim Super Giro gesamt Dritter geworden, war ich selber sehr überrascht, dass es so gut geht, weil kilometermäßig habe ich auch noch nicht so viel in den Beinen und mit meiner Vorgeschichte jetzt, aber ja, ich denke, man hat sein Leben selber in der Hand, ob ich rechts oder links gehe. Natürlich ist es nicht immer einfach, da gehört viel dazu, aber ja, vielleicht motiviert es ein paar andere, dass man auch trotz so einer Erkrankung immer noch top leistungsfähig sein kann. Und ja.
Ist es jetzt etwas, was du besiegt hast, was nicht mehr zurückkommt, oder hast du für deine Zukunft weiterhin noch ein Thema, also etwas, was du mitnimmst, was dir geblieben ist oder was du quasi was dich weiter begleiten wird?
Es wird mir mein ganzes Leben lang verfolgen. Ich muss alle 2 Jahre eine Therapie wieder machen, eine Low-Dosis-Radiotherapie, wenn der Status so wie jetzt bleibt. Meine Schilddrüse ist komplett entfernt worden. Die befallenen Lymphknoten sind entfernt worden. Aber ich kann natürlich jederzeit einen Rückfall haben. Das ist einfach, man muss damit leben und wie schon erwähnt, ich habe im Gehirn, vor allem im Kleinhirn, Läsionen, da wo keiner genau weiß, was es ist. Das kann schon sein, dass ich es jetzt 20 Jahre habe, aber auch erst 1 Jahr oder 2, über Jahr habe ich es, weil ich die Diagnose habe letztes Jahr im Februar bekommen, da war das im Gehirn da, wo sie zuerst gemeint haben, das sind Metastasen, aber es weiß keiner, was es ist. Aber es belastet mich nicht, ich habe keine Schmerzen, ich habe gar nichts, sonst brauche ich auch nicht Rennen fahren oder an Leistungssport denken, aber ich muss nächstes Jahr wieder in eine kleine Therapie gehen, das muss ich immer regelmäßig, der diese Erkrankung hat, machen. Und ja, aber ich werde dann diese Therapie machen, hoffentlich wieder positiv abschließen und dann erfolgt dann 2 Jahre drauf wieder die nächste Therapie. Und so geht halt mein Leben jetzt dahin und ja, ich versuche mich da nicht so sehr beeinflussen lassen. Ich weiß, ich habe das, aber ich merke eigentlich gar nichts, einmal derzeit. Gott sei Dank.
Sehr gut und auch schön zu hören, dass du weiter mit dem Leistungssport weitermachen kannst und es auch willst. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man nach so einer Diagnose sagt, das ist wirklich das, was ich machen will, und das zeigt auch, dass du die letzten Jahre deines Lebens die richtige Entscheidung für dich getroffen hast, indem du Leistungssport gemacht hast und nicht draufgekommen bist, dass das von Anfang an ein Blödsinn war.
Ja, nein, es ist eine Passion, muss ich sagen. Und ich habe vor 6, 7 Jahren habe ich mehrmals gesagt, ich höre jetzt auf mit dem ganzen Rennen fahren und ich lasse das. Aber ich schaffe den Absprung nicht wirklich. Und ich muss sagen, wo ich letztes Jahr viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe, ja, da ist mir das schon sehr abgegangen. Das Gefühl, vor allem das Renngefühl, auf was hinzutrainieren, der Reiz. Ja, ich brauche das einfach, ich bin der Typ dazu. Und ich habe auch mehrmals, wo ich oft dran gedacht habe, war die Salzkammer gut drauf, um 5 Uhr in der Früh der Start. Das ja, sind so Momente, oder beim Ötztaler dort zu stehen, das zu machen und einfach der Reiz dort eine Form hinzutrainieren, ein Ziel zu haben, ja, das will ich nicht missen und ja, ich mache es gern, sonst würde ich es jetzt auch nicht mehr machen und ja, große Leidenschaft und ja, schauen, wie lange ich noch Bock habe auf das, vor allem, wenn ich dann 4 Kinder jetzt dann habe.
Aber vielleicht sagt es einfach auch, wenn man so eine Diagnose bekommt, auch wenn es dann in deinem Fall zum Glück viel besser ausgegangen ist, als im ersten Moment vielleicht befürchtet, dass man sich wirklich nochmal überlegt, was will ich eigentlich in meinem Leben machen oder was sind die Dinge, die für mich wertvoll sind und die mir wirklich Spaß machen und wo ich mit Leidenschaft dabei bin. Wenn es, sag einmal, gut dahin geht, dann schleichen sich oft so in seinem eigenen Verhalten oder im Alltag einfach Dinge ein, wo man eigentlich nicht wirklich eine Freude hat damit, aber wo man es vielleicht nicht schafft, das irgendwie loszulassen oder abzulegen. Und ja, vielleicht war das auch so für dich quasi der Punkt, wo du sagst, ich überdenke mein Leben, was will ich wirklich, was lasse ich los, und hat offensichtlich für dich auch Gutes gebracht, oder?
Es hat auf jeden Fall vieles Gutes gebracht, auch einiges Negatives natürlich, aber das Leben ist so, man weiß nie, was morgen kommt, man soll es genießen, man soll seinen Weg gehen, und natürlich hat meiner Krankheit sehr viel der Sport geholfen, die Einstellung, man muss auch mit Niederlagen umgehen können. Du weißt, Christoph, du warst selber, ich glaube, so lustig war deine Race Across America Aufgabe auch, wo aufgegeben hast, nicht. Und das sind Tiefschläge, auch wenn es andere Tiefschläge sind, aber man lernt, mit sowas umzugehen und nach vorne zu schauen. Und ich habe das mit meiner Krankheit ziemlich gleich gesehen. Und ich bin im Krankenhaus gewesen und habe mir gedacht, ja, ich erledige das und schaue, dass ich wieder halbwegs auf die grüne Wiese komme. Und natürlich ist es leichter gesagt wie getan, aber es ist alles irgendwie Gott sei Dank gut ausgegangen bei mir. Derzeit einmal, man weiß nicht, was morgen kommt, aber ja, der Sport hilft da sehr und Ziele setzen, sage ich immer, ja, man muss sich selber Ziele setzen und vor allem Ziele, die machbar sind, aber auch reizbar, und das, was da ist, was will man, ja.
Das waren eigentlich die perfekten Schlussworte, das passt da sehr gut zu dem Oberthema unseres Podcasts ein bisschen, weil wir immer wieder darauf zurückkommen, wie wichtig es ist, Ziele zu haben, Ziele zu verfolgen. Und ich würde sagen, vielen Dank nach Tirol, dass ihr zwei so spontan für uns Zeit gehabt habt.
Ich kann mit dem nur anschließen, aber ich glaube, eine Frage müssen wir noch in die Runde werfen, oder? Was wird für euch noch die Zukunft bringen, beziehungsweise was werden für euch die nächsten Ziele sein? Weil, Daniel, du hast das so betont, dass der junge Mann neben dir, der Chupi, der ist schließlich erst 31, also wirklich noch der klassische Nachwuchsfahrer. aber natürlich, gerade im Langstreckensport, das wissen wir. Daniel, wir beide sind 39. Der Flo ist irgendwo in der Mitte. Aber wir wissen es, im Langstreckensport hat man wirklich noch viele, viele Jahre vor sich auf ganz, ganz gutem Niveau, wenn man 31 ist. Und ja, was werden wir in Zukunft sehen, wenn du wieder am Rad startest oder vielleicht doch woanders?
Ich stelle jetzt für den Chupi die Frage oder für mich?
Beide.
Beide. Ja, meine Ziele, ich bin heuer ins Ungewisse gefahren, ich habe gar nicht gewusst, ist Rennen fahren überhaupt möglich. Ich habe am Wochenende ein bisschen wieder Blut geleckt, es reizt, macht Spaß, ich merke, ich komme schön langsam wieder in eine Form hin, wo ich war. Ich werde jetzt heuer mal schauen, Dreiländer-Giro, Salzkammergut-Trophy, Ironbike in Ischgl, Ötztaler. Und ja, dann kommt mein Kind Nummer 4 und dann werde ich schauen, was ich nächstes Jahr, wenn ich Lust habe und wie es mir gesundheitlich geht, angehe. Aber ich sage mal so, ein Radstart ist möglich, würde mich auf jeden Fall nochmal reizen. Ich könnte heuer problemlos jetzt fahren, habe ich am Wochenende gemerkt. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber mehr reizen würden wir mal in Christoph ein bisschen zu challengen irgendwo. Das wäre eine coole Herausforderung. Aber wo es für beide fair ist, das ist wichtig.
Vielleicht müssen wir wirklich auf die Idee zurückkommen mit dem Glocknermann, was wir vorher angesprochen haben.
Ja, wäre toll, ja.
Chupi, wärst du auch dabei?
Ja, wenn mein Trainer sagt, ich muss fahren, nachher natürlich bin ich dabei. Ja, von meiner Seite, die Ziele dieses Jahr ist, ich habe im September mit der Umschulung angefangen. Ich bin jetzt wieder Schüler und das Retten geht sich leider aus schulischen Gründen nicht aus dieses Jahr. Ich werde mich auch eher Richtung Salzkammer gut drauf orientieren. Dreiländer-Giro, Ötztaler, Radmarathon fahren. Und natürlich so richtig lange Ultrarennen wäre schon ein Reiz. Aber bis jetzt, wo ich halt immer noch Hobbysportler und da braucht man ein bisschen mehr Umfang und Equipment dazu, dass das einfach schaffbar und vernünftig schaffbar ist. Wie du schon gesagt hast, beim Retten ist da der Aufwand überschaubar.
Wir sind gespannt, was alles kommen wird, wo wir uns dann vielleicht wirklich einmal treffen und uns ein Match ausmachen können. Ja, wir sagen nochmal Danke für eure Zeit. Haltet bitte die Fahnen der Felgenbremse hoch. Das ist für mich persönlich ein großes Anliegen.
Ja, der Daniel wird mich leider im Laufe des Jahres verlassen mit den Felgenbremsen. Aber ich hoffe, sei ich, neues Rad kommt noch nicht so schnell, dass wir die Felgenbremsen noch eine Weile hochleben lassen können.
Ja, großartig.
Ja, danke für das super Gespräch. Noch einmal schöne Grüße nach Tirol. Und wir wünschen euch alles Gute für eure Ziele und Rennen, die ihr euch so vorgenommen habt heuer.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kann man nur weiterempfehlen, sowas. Und ich hoffe auch, dass es den Zuhörern da draußen gefallen hat und sie auch von unseren Erfahrungen ein bisschen was mitnehmen können, an Motivation und Sonstiges. Und dass es ein paar hilfreiche Tipps auch dabei waren. Ich glaube, das ist da wichtig.